Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hey, guten Abend, Johannes.
Hey, Reinhold.
Hi, hi. Ich werde heute unseren Trend durchbrechen und nicht mehr übers Wetter reden.
Nein.
Doch.
Und nicht übers Hashen auch nicht?
Nee, auch nicht übers Hashen. Wir steigen heute direkt ein. Und zwar haben wir heute das Thema VPN, Virtual Private Networks. Und in den Medien kam ja auch die Meldung nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine, dass in Russland die Downloads von diesen VPN-Apps anscheinend extrem zugenommen hat. Wir wollen beleuchten einerseits die Nutzung von VPN-Apps beispielsweise für die private Nutzung, aber VPN wird auch in Firmen angewandt, wenn die Leute beispielsweise im Homeoffice arbeiten oder von unterwegs. Ich schlage vor, wir schauen uns zuerst das Szenario an, das viele von uns kennen, und zwar, dass wir in einer Firma sind und dass wir beispielsweise von zu Hause arbeiten mit dem Computer. Wir wollen uns also einwählen in das Netzwerk und wollen so arbeiten können, als ob wir in der Firma selber sitzen. Und dazu schlage ich vor, wir nutzen wieder eine Analogie. Und zwar, die Firma ist einfach eine mittelalterliche Stadt. Die hat eine Stadtmauer, die ist quasi geschützt. Und wenn ich in der Stadt kommuniziere, mache ich das nicht, dass ich einfach mit den Leuten spreche, sondern ich schreibe Postkarten. Also ich schreibe auf Postkarten, was ich von den anderen will. Ich bin dann der Schmied und ich habe da meine Produkte und die preise ich an und so weiter. Also das mache ich über Postkarten. Und da gibt es dann Zusteller in dieser Stadt, die kommen zu mir, die holen die Postkarte und die leiten die dann weiter an denjenigen, mit dem ich Nachrichten austauschen will. So, das ist so das Szenario, als ob ich eben in der Firma sitze und dort meinen Computer habe und da einfach ganz normal arbeite. Jetzt ist es aber so, ich gehe auf Reisen. Und ich will trotzdem weiterhin mit den Bewohnern der Stadt kommunizieren. Ich mache das weiterhin mit Postkarten. Diese Postkarten müssen ja wieder in die Stadt reinkommen. Und jetzt gibt es aber ein Problem. Auf dem Weg in die Stadt kann die Postkarte natürlich abgefangen werden. Die kann gelesen werden. Und das ist was ich nicht möchte. Deswegen nehme ich jetzt die Postkarte und hole mir einen Umschlag. Und in diesen Umschlag stecke ich die Postkarte hinein und sende dann den Brief in die Stadt. Und jetzt ist das Besondere, dieser Briefumschlag, der ist adressiert an den Postbeamten meines Vertrauens in der Stadt. Und nur der kann diesen Briefumschlag öffnen, kann die Postkarte rausholen und dann ganz normal weiterleiten an denjenigen in der Stadt, der die Postkarte empfangen soll. Meinst du, die Analogie haut hin?
Ich finde die Analogie, die ist gut, weil die nämlich zwei Sachen gut verdeutlicht. Sie verdeutlicht zum einen, dass wir eine normale Adressierung haben, wenn wir vor Ort sind, also innerhalb der Stadt. Da gibt es immer einen Empfänger und dieser Empfänger, an den geht die Postkarte direkt. Aber sobald du außerhalb bist, dann gibt es auf einmal zwei Empfänger. Da gibt es einen Empfänger, der außen auf dem Briefumschlag draufsteht. Das ist der Postbeamte deines Vertrauens. Und der hat die Möglichkeit, diesen Brief zu öffnen. Also technisch gesehen, ein kryptografisches Verfahren angewendet, um Vertraulichkeit und Authentizität sicherzustellen. Der öffnet also diesen Brief und entpackt dann die Postkarte und ab da geht die dann wieder ihren gewohnten Weg. Also es bedeutet, einmal steht von außen nur dieser Postbeamte drauf, also alle auf dem Weg sehen nur, das geht an den Postbeamten, aber an wen das eigentlich geht, an wen die Postkarte im Inneren von diesem Brief geht, das sieht man von außen nicht.
Also das war das Szenario, Firma, die kleine Stadt mit der Stadtmauer und ich bin auf Reisen und will mit den Leuten in der Stadt kommunizieren. So funktioniert das über ein VPN. Jetzt gibt es aber noch das andere Szenario, das ich eingangs erwähnt habe, und zwar die private Nutzung von VPNs. Kannst du mal erklären, wie da die Analogie wäre für die private Nutzung?
Ja, während es bei der Firmennutzung ja hauptsächlich um Sicherheit geht, also da ist uns ganz wichtig, innerhalb der Stadt ist der Verkehr vollkommen vertrauenswürdig, da ist der Briefträger, der ist ein cooler Typ und das ist vollkommen okay, wenn der die Postkarten liest und so, das ist kein Problem. Haben wir auch ein anderes Szenario, bei dem es uns nicht primär darum geht, dass wir Sicherheit herstellen, sondern uns geht's tatsächlich eher darum, dass wir unsere Absenderadresse, unsere Identität verschleiern. Und dazu muss man wissen, dass eine Sache, die bei einer Postkarte jetzt nicht notwendigerweise gegeben ist, halt bei Verkehr im Internet immer gegeben ist, nämlich jede Postkarte hat nicht nur eine Empfangsadresse, sondern auch eine Absenderadresse. Das bedeutet, wenn ich jetzt so eine Postkarte schicke, dann ist demjenigen, der die empfängt, immer klar, von wem kam das. Das möchte ich aber vielleicht aus bestimmten Gründen nicht. Das bedeutet, ich kann mir einen Mittelsmann suchen und der sitzt auch irgendwo draußen. Der sitzt technisch, ne, im Internet irgendwo, den bezahle ich dafür. Und dessen einzige Aufgabe ist, von mir Briefe anzunehmen, in denen Postkarten sind. Und was der jetzt macht, ist, der packt die aus und streicht meine Absenderadresse da raus aus den Postkarten und schreibt seine eigene Absenderadresse rein. Der tut so, als ob er selber die Postkarte geschickt hätte. Obwohl ich dem nur gesagt hätte, was er schicken soll. Also das ist im Endeffekt so ein bisschen so eine Sockenpuppe, durch die ich reden kann. Und wenn der jetzt die Antwort natürlich empfängt auf so eine Postkarte, dann macht er wieder das Umgekehrte. Der weiß ja, für wen diese Kommunikation eigentlich war und leitet es mir wieder weiter. So kann ich also über eine vertraute dritte Partei mit irgendjemandem kommunizieren. Und derjenige, mit dem ich kommuniziere, der denkt, er redet mit der vertrauten dritten Partei, aber eigentlich ist diese vertraute dritte Partei nur Mittelsperson und leitet alles an mich weiter.
Jetzt kommen wir mal weg von der Analogie hin zur echten Welt, nämlich warum sollte ich das denn tun? Also was sind so die Anwendungsfälle? Und was mir als erstes in den Sinn kommt, was ich auch verstehen kann, ist um beispielsweise Informationen, kritische Informationen, die ich habe, die möchte ich wo abliefern und ich möchte nicht, dass erkannt wird, dass ich diese Information abgeliefert habe. Also, was könnte das beispielsweise sein? Es könnten regierungskritische Informationen sein, es könnten Whistleblower sein, die Informationen haben über einen Missstand in einer Firma oder in einem Staat, die dann eben auf eine sichere Art und Weise das beispielsweise in einem Portal oder einem Journalisten zukommen lassen wollen. Es gibt aber auch andere Anwendungsfälle, wie beispielsweise, dass ich eben bei Diensten, die schauen, woher kommt die Anfrage, beispielsweise aus welchem Land, also das kann man ja anhand der Absenderadresse ungefähr ermitteln, woher kommt dieses Paket, dass diese Dienste eben eine Einschränkung darauf haben, was sie ausliefern, je nachdem, woher die Anfrage kommt. Das ist ein bisschen kompliziert gesprochen dafür, was beispielsweise Streaming-Anbieter machen. Also die sagen, okay, ich nehme nur Anfragen von Kunden aus Amerika beispielsweise entgegen und nur dort können die Serien angeschaut werden. Und dann kann ich eben ein VPN nutzen, um dann so zu tun, in Anführungsstrichen, als sei ich in Amerika und als käme die Anfrage eben aus Amerika.
Genau, das sind zwei super gute Punkte, die du machst. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die Podcast-Folge, Reinhold, für uns beide finanziell vollkommen ruinös sein wird, weil wenn wir jetzt Klartext sprechen über VPN-Anbieter, dann kriegen wir nie mehr in unserem ganzen Leben VPN-Sponsorship.
Verdammt.
Weil die Sache ist ja die, also ich meine, VPN-Anbieter, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, kriege ich Werbung für 10 VPN-Anbieter gefühlt, die alle so diesen Claim haben, dass dieses erste Szenario eigentlich das ist, was wir machen wollen, ja. Wir haben regierungskritische Informationen oder wir wollen, das ist irgendwie ganz sensitiv und dem Internet kann ich nicht vertrauen, dem VPN-Anbieter kann ich aber vertrauen. Da ist aber die ganz grundlegende Annahme, dass der VPN-Anbieter vertrauenswürdig ist. Und das ist eine totale Käseannahme, die ist totaler Quatsch. Wieso sollte der vertrauenswürdig sein? Ganz im Gegenteil. Also, wenn ich jetzt mal ein Geheimdienst wäre mit genug Ressourcen, was ich machen würde, ist, ich würde so einen VPN-Anbieter gründen als Ausgründung. Ich würde massiv YouTube-Werbung überall schalten und allen erzählen, dass das voll vertrauenswürdig ist und ihr mir die ganzen sensitiven Daten anvertrauen könnt, weil ich passe auf die gut auf. Ich will jetzt keine Verschwörungstheorie in die Welt setzen, ja, aber prinzipiell ist so ein VPN-Anbieter überhaupt nicht vertrauenswürdig. Also Vertrauen muss man sich ja auch erarbeiten. Und mit YouTube-Werbung, das ist jetzt keine Arbeit in dem Sinne, ja.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe nämlich mal im App Store vom Handy, habe ich mal geschaut, welche VPN-Apps gibt es eigentlich? Und das sind unzählige. Also da kannst du durchscrollen, ich wollte mal zählen und so, vergiss es, ja. Also es sind so dermaßen viele. Und da frage ich mich auch, nach welchen Kriterien würde ich jetzt einen VPN-Anbieter auswählen? Also nehme ich den mit der besten Bewertung? Naja, was heißt hier beste Bewertung? Wurde der irgendwie unabhängig geprüft von irgendeiner Organisation oder so? Naja, ich weiß nicht, ja. Also das sind halt User-Bewertungen, die vielleicht den Dienst als besonders erreichbar und schnell und was weiß ich was bewerten. Aber ob der vertrauenswürdig ist, ich weiß es nicht. Aber lass uns doch mal drüber sprechen, warum das ein Problem sein könnte. Also was könnte dieser VPN-Anbieter denn für Daten von mir erfassen und was ist daran kritisch?
Naja, also angenommen, du vertraust so einer dritten Partei, so einem VPN-Anbieter, um Daten zu leaken. Ja, du hast jetzt die Informationen über irgendwas ganz Kritisches und die willst du bei, keine Ahnung, WikiLeaks dumpen und du hast da im Endeffekt keine sichere Verbindung hin, sondern du vertraust darauf, dass der VPN-Anbieter deine Identität verschleiert. Dann kann der ja einfach mitprotokollieren, was du geschickt hast und an wen du es geschickt hast und wann du es geschickt hast und damit, dass du ja irgendwie registriert bist bei diesem VPN-Anbieter mit deiner Kreditkarte oder mit irgendwelchen Informationen, die sehr gut sich auf deine Person beziehen lassen, hat der quasi die kompletten Karten in der Hand. Also der weiß genau, was du eigentlich gemacht hast. Und das bedeutet natürlich auch, dass nicht nur, wenn der grundsätzlich inhärent böse ist, dass der dich zum Beispiel dann damit erpressen kann, sondern auch, wenn dieser VPN-Anbieter in einem Land sitzt, bei dem die Rechtsprechung so ist, dass wenn die Behörden auf den zukommen und sagen, jetzt gib mal alles her, was du hast, dass der das rausgeben muss. Und solche Gesetzgebung gibt's zum Beispiel in den USA. Also wenn du einen VPN-Anbieter hast, der in den USA sitzt und dieser VPN-Anbieter durch zum Beispiel so ein amerikanisches Geheimgericht, FISA Court, dazu gezwungen wird, alle Daten aufzuzeichnen, dann muss der das einfach machen und er darf natürlich dir auch nicht Bescheid geben und er muss dich anlügen. Er wird dazu verpflichtet, dich anzulügen und dir zu sagen, dass er es natürlich nicht macht. Also, das ist eine total bizarre Situation. Prinzipiell steht und fällt es also mit dem Vertrauen, dass du in diesen VPN-Anbieter und in dessen rechtsstaatliche Grundlage haben kannst.
Aber jetzt könnte man gleich einwenden, dass wenn ich das VPN verbinde, ja trotzdem noch eine verschlüsselte Verbindung zu dem Ziel aufbaue. Also WikiLeaks beispielsweise. WikiLeaks hat ja eine HTTPS-Verschlüsselung. Das heißt, ich transportiere meine Daten verschlüsselt dorthin. Das kann auch vom VPN nicht aufgebrochen werden. Aber es sind ja die Bewegungsdaten das Problem, ne? Also der VPN-Anbieter weiß im Prinzip, wenn er mitloggen würde, okay, ich habe eine Kommunikation aufgebaut zu WikiLeaks, richtig?
Genau. Und genau dieses Problem besteht dann, wenn du Kommunikation machst und die ist zum Beispiel relativ selten. Also zum Beispiel, wenn du Mails schickst und wenn die sich zeitlich korrelieren lassen, ja, und da die jeweiligen Einlieferungszeitpunkte sich korrelieren lassen, dann hast du halt schon ein Problem, auch wenn jetzt, klar, du von außen möglicherweise nicht reingeschaut werden kann, auch vom VPN-Anbieter nicht reingeschaut werden kann, weil du im Endeffekt, ich sag jetzt mal, den Brief im Brief verschickst, ja, dann sind diese Metadaten trotzdem noch hochproblematisch.
Ja, jetzt haben wir uns den Fall angeschaut für Informationen, die ein besonderes Schutzinteresse haben. Also wir haben diese Beispiele genannt, Informationen bei WikiLeaks beispielsweise einliefern. Aber was ich ja auch gesagt habe, diese Streaming-Dienste, ne? Also das wäre jetzt ein anderer Anwendungsfall, um die Herkunft zu verschleiern.
Genau, und das ist im Endeffekt der zweite Teil, bei dem die großen VPN-Anbieter alle versagen, weil es natürlich so ist, ja. Also es stimmt schon, prinzipiell kann ich die Herkunft prima verschleiern über ein VPN, aber was passiert da? Da gibt's irgendwo dann also einen Mittelsmann und der hat vielleicht, oder Mittelsmänner in allen möglichen Ländern, ja, da sitzt einer in Argentinien und einer in den USA und einer in Deutschland, einer in Italien und so weiter und so fort. Und ich kann mir im Endeffekt raussuchen, über welchen ich meine Information dann exfiltrieren will. Also wie es aussehen soll, von wem diese Post kommt. Kommt die jetzt aus Italien oder kommt die aus den USA und so weiter und so fort. Und das mache ich, mal platt gesprochen, weil ich in USA Netflix gucken will und da haben die andere Filme vielleicht als hier und deswegen will ich so tun, als ob ich in den USA sitze, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Ja, das ist der Use Case Nummer 1, würde ich sagen. Und du hattest ja auch schon angesprochen, dass diese Anbieter eben Geolocation verwenden. Also das bedeutet, sie gucken, was ist das Herkunftsland von diesen Postkarten und wenn das nicht passt, dann werfen die einfach weg. Oder sagen dir halt, zeigen dir irgendeine Fehlermeldung an und sagen, nö, du darfst bei uns nicht. Aber es ist natürlich auch so, dass diese Streaming-Anbieter nicht doof sind. Und die merken jetzt also, sie kriegen ganz viel Traffic von vereinzelten Personen, wo hunderte Accounts dahinter hängen. Also von einer Person in Italien irgendwie, da kommt richtig, richtig viel Traffic. Da kommt ganz viel über hunderte, tausende von Netflix-Accounts. Naja, da zählen die zwei und zwei zusammen und sagen, naja, okay, das ist halt ein VPN-Mittelsmann, den sperre ich einfach. Und alles, was ich von dem jetzt kriege, da sage ich, nö, 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 das ist mir irgendwie nicht geheuer, was du hier machst, du hast Pech. Ja. Manchmal haben die da gar kein Interesse dran, das zu machen, aber erkennen tun diese Streaming-Anbieter das sehr wohl ganz einfach. Ja. Die Frage ist nur, wollen die das überhaupt verhindern oder ist es denen im Endeffekt eigentlich egal?
Also meine erste Vermutung wäre jetzt gewesen, dass die VPN-Anbieter dann möglichst oft quasi ihre Herkunftsadresse verändern. Also sprich, die wechseln dann halt diesen Mittelsmann, die Adresse in Italien, das ist halt dann, kommt von einer anderen Adresse aus. Aber wie du schon sagst, ne, die Auffälligkeit ist dann eigentlich die, dass eben von dieser einen Adresse dann so viele Anfragen kommen, wenn das eben viele Leute nutzen, ja.
Genau, das machen die mit Sicherheit. Also die haben nicht nur einen Mittelsmann, sondern ganz viele natürlich. Aber das Problem ist halt immer, wenn ich so als VPN-Anbieter große Datenmengen transportieren will und Streaming ist halt relativ voluminös von dem Traffic, der da anfällt, dann brauche ich eine fette Anbindung. Und wenn ich eine fette Anbindung brauche, da bin ich nicht so flexibel, mir eine neue zu holen oder einen neuen IP-Adressbereich. Weil natürlich die großen Anbieter, also das ist eigentlich kein Designziel davon, dass du möglichst gut deine Identität verschleierst, wenn du dir eine dicke Internetanbindung irgendwo holst. Also das bedeutet, ja, es ist halt so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel da.
Wollen wir mal einen kurzen Exkurs machen, wie das überhaupt kommt, dass man zu bestimmten Adressen, also wir haben es Mittelsmänner genannt, überhaupt die Geolocation kennt, also das Herkunftsland?
Ja, also ich meine, das Internet ist ja in Adressen aufgeteilt. Es gibt im Endeffekt in diesem klassischen IP, also Internetadressbereich, 2 hoch 32, also ein bisschen über 4 Milliarden einzelne Adressen. Und die wurden von der IANA aufgeteilt. Das ist die Internet Assigned Numbers Authority. Das bedeutet, da hat einen großen Block vielleicht ja, die USA bekommen und einen großen Block Deutschland und einen großen Block irgendwelche anderen Länder und so weiter und so fort. Und die haben wiederum lokale Organisationen, die innerhalb des Landes dann aufteilen. Das nennt sich dann sogenannte Subnetze. Ja, also diese Blöcke, das sind immer ganze Netzwerksegmente, die sich weiter unterteilen lassen. Und am Ende stehst du und du hast gar keinen Block mehr typischerweise, sondern du hast nur noch eine einzelne IP-Adresse. In jedem Fall ist es eben so, dass es wie ein Telefonbuch gibt für diese Blöcke. Und das kann man ganz einfach nachschlagen. Also zu jeder gegebenen IP-Adresse kann ich nachschlagen, wem gehört die? Also wer ist verantwortlich für diesen Block? Wie groß ist der Block? Wo fängt er an? Wo hört er auf? Und wo ist da eine Mailadresse und eine Postanschrift? Und eben auch, unter welchem Land ist es registriert?
Und das Lustige ist nämlich, dass die auf den Webseiten von den VPN-Anbietern wird dann schön prominent gezeigt, wenn du da drauf gehst, das ist deine IP-Adresse. Von da kommst du und das ist dein Internetanbieter. Also um so ein bisschen quasi Angst zu schüren, so von wegen, du bist identifizierbar in gewisser Weise, zumindest lokalisierbar. Und das ist dann eben das Argument dafür, doch bitte ein VPN zu nutzen, ne? Damit diese Informationen eben am Ende nicht mehr bei dem Empfänger lesbar sind.
Ja, das ist so ein ganz fauler Taschenspielertrick. Also diese VPN-Anbieter, zumindest diese kommerziellen, ja, also ich sag jetzt mal, es geht seriöser, ja. die versuchen halt einem so Angst zu machen und vielleicht so ein paar Szenarien vorzugaukeln. Also ich meine, ich sag mal, solange es mit Netflix prima geht und das dein einziges Ziel ist, irgendwie so eine Copyright-Sperre zu überwinden und Netflix das zulässt, dann ist es super, ja. Aber wenn Netflix halt den Hahn zudreht, und das könnten sie theoretisch, ja, also da haben die technisch mit Sicherheit kein Problem damit, dann hast du da halt einfach auch Pech.
Lass uns mal ein bisschen in die Technik reinschauen, denn VPNs nutzen unterschiedliche Protokolle. Was ich noch erinnere und was ich tatsächlich auch selber mal eingerichtet habe auf einem Windows-Server, war ein VPN über PPTP, also Point-to-Point-Tunneling Protocol. Es war ziemlich frickelig und ich gehe da jetzt nicht auf das Detail ein, aber wird meines Wissens heutzutage wirklich nicht mehr verwendet, weil es irgendwann mal von der NSA aufgebrochen wurde, ne?
Ja, also tatsächlich, du hast recht, dieses Point-to-Point-Tunneling-Protokoll, das ist eigentlich schon ziemlich ranzig, was die Security-Mechanismen geht. Ich weiß jetzt nicht, ob es die NSA war, die das geknackt hat, aber die kryptografischen Primitiven, die da zum Einsatz kommen, die sind eigentlich für die heutige Zeit extrem untauglich. Ja, also da kann man tatsächlich auch schon mit relativ geringen Ressourcen im Endeffekt so eine Verbindung dann aufknacken und die Security überwinden, die da drin ist. Und es ist natürlich auch von dem Aufwand, je nach Protokoll, das du verwendest, unterschiedlich schwierig, das einzurichten. Frickelig ist es eigentlich immer, wenn du so VPNs einrichtest, ne? Also zumindest, wenn du nicht so einen schönen kommerziellen Anbieter hast, der das alles für dich macht. Aber wenn du das händisch machst und das einrichten musst, dann ist ja auch die Frage, okay, woher weiß denn jetzt mein Computer zum Beispiel, was jetzt ins VPN reingehen soll und was jetzt zum Beispiel direkt ins Internet gehen soll? Ja, das lässt sich alles in den Griff kriegen, ja, über Routing-Tabellen zum Beispiel. Aber Junge, ne? Also da kann man schon ganz schön viel Zeit damit verbringen, rauszufinden, warum es jetzt nicht tut.
Ja, genau, um wieder in die Praxis zu kommen, zu dem, was du gerade gesagt hast. Also bei uns ist es beispielsweise so, im Homeoffice wird natürlich der ganze Verkehr in die Firma über das VPN geroutet. Aber man könnte sich ja jetzt überlegen, zum Beispiel so bestimmte Dienste, also wie jetzt ein Microsoft 365 oder sowas, das muss ja nicht über die Firma laufen, der Verkehr, sondern der könnte ja eigentlich auch direkt von meinem Computer, direkt von meinem Internetanschluss aus in die Microsoft Cloud beispielsweise gehen. Ja, also das wären dann so Punkte, wo man dann sagen könnte, okay, da kann man ja den Verkehr splitten. Wenn Sachen in die Cloud gehen sollen an einem bestimmten Punkt, geht es eben nicht übers VPN.
Genau, und das wird ja typischerweise auch gemacht, ne? Also dass man sagt, okay, bestimmter Traffic, der geht in VPN rein, ein anderer Traffic halt vielleicht nicht. Und teilweise ist es ja auch so, dass du vielleicht mehrere VPNs gleichzeitig am Laufen hast. Also ich habe jetzt hier bestimmt mindestens zwei aktive VPN-Verbindungen zu verschiedenen Servern oder an internen Netzen, ja, also alles legal. da muss natürlich mein Rechner genau wissen, okay, mit welchem speziellen Netz will ich denn reden, in diesem Adressbereich oder in jenem Adressbereich und welchen Adapter muss ich da nutzen?
Lass uns mal zu heutigen VPN-Protokollen übergehen. Also was wird heutzutage hauptsächlich genutzt?
Also wir hatten ja in der Verschlüsselungsfolge schon mal kurz angerissen, dass moderne Verschlüsselung hauptsächlich über dieses TLS-Protokoll, Transport Layer Security, geht. Und die meisten modernen VPNs verwenden TLS oder eine Variante davon, DTLS, als Basis für ihre VPN-Tätigkeit. Also wenn ich mir zum Beispiel OpenVPN angucke, dann machen die das. Und ich glaube auch so dieser Cisco AnyConnect kommerzielle VPN-Lösung, die machen das auch. Also so Zeugs verwendet das. Was hauptsächlich im kommerziellen Umfeld auch noch häufig zum Einsatz kommt heute, das ist das IPsec-Protokoll, mit dem man auch ein VPN einrichten kann im Endeffekt. Aber das ist deutlich komplizierter, würde ich sagen. Das ist auch ein komplett eigenes Protokoll, ein komplett eigener Protokoll-Layer. Und es verwendet da typischerweise den IKEV2, also den Internet Key Exchange als Aushandlung für Schlüssel. Das ist aber, führt eigentlich jetzt gerade zu weit. Was noch ein richtig gutes VPN ist, für das ich Werbung machen will, also eine VPN-Technologie, das ist WireGuard. WireGuard ist eine interoperable VPN-Lösung, die funktioniert auf Windows, auf Mac. Auf Linux ist auch so ein Point-to-Point-Protokoll mit richtig guten, neuen, modernen kryptografischen Algorithmen und ist richtig schlank, was toll ist, weil das bedeutet, Security-Leute, ja, wie du und ich, wir können uns das angucken, den Code, und wir können den auditieren. Und wenn, je kleiner dieser Code ist, ja, je weniger Zeilencodes da gibt, umso weniger Möglichkeiten gibt es für jemanden, da Fehler zu machen. Also schlanker ist er oft besser und das ist einfach eine richtig schicke Lösung, ja.
Also ist WireGuard das neue OpenVPN?
Also ich habe ja früher immer OpenVPN eingesetzt. Seitdem ich WireGuard verwende, verwende ich keinen OpenVPN mehr. Es ist viel einfacher und viel moderner, sicherer. Mir gefällt das ganz gut. Es gibt ein paar Szenarien, wo man OpenVPN einsetzen kann, die WireGuard nicht abdeckt. Also WireGuard setzt nur auf dem IP-Layer auf. Ja? Also da hast du eine Point-to-Point-Verbindung, wie du es vorhin genannt hast. Da reden also direkt eine IP-Adresse mit einer anderen. Wenn du jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, also ein obskures Szenario wäre, dass du Computerspiele über ein VPN tunneln musst und diese Computerspiele, die verwenden Netzwerkpakete, die in der Netzwerkhierarchie noch deutlich drunter sind, unter IP, dann kannst du OpenVPN verwenden, um sowas zu machen. Aber also ganz ehrlich, habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, sowas. Ja.
Also TCP, UDP, kein Problem.
Genau.
Alles klar, da sind jetzt viele Begriffe gefallen, auch zuletzt viele technische Begriffe, aber die gehören einfach dazu. Ich hoffe, wir konnten euch gut die Szenarien erklären, in denen VPN zum Einsatz kommt. Wir konnten euch hoffentlich auch gut erklären, was wir kritisch sehen bei VPNs, aber auch welche Chance dahinter steht. Und ja, schreibt uns gern, was ihr von dem Ganzen haltet oder ob ihr beispielsweise noch andere Szenarien kennt, für die ihr VPNs benutzt. Würde uns sehr interessieren. Also, dann sind wir jetzt am Ende unserer Folge. Johannes, ich wünsche noch einen schönen Abend. Mach's gut.
Dir auch. Ciao. Mach's gut, ade. Tschüss.